Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sie heißen PISA, Vera oder Igloo. Die Leistungsvergleiche mit den Schülerinnen und Schülern zeigen, wie gut sie in Deutsch, Mathematik oder den Naturwissenschaften abschneiden. Die Testungen werden regelmäßig durchgeführt, international, deutschlandweit und in den Bundesländern. Doch es gibt Zweifel, ob sie unser Bildungssystem wirklich voranbringen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die heute vorgestellt wurde. Wir fragen deshalb in unserem Schwerpunkt, stimmt es, dass die Daten nur wenig bringen? Wie können Sie das Bildungssystem nachhaltig verbessern? Und wer sollte die Verantwortung dafür übernehmen? Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Bildung ist wichtig, da sind sich wohl die meisten einig. Und das zeigt auch eine neue repräsentative Allensbach-Umfrage. Da sagen fast alle, dass Bildung in der Politik einen hohen Stellenwert haben sollte. Aber machen die Politiker genug, um Bildung in Deutschland zu stärken? Da haben 80% der Befragten so ihre Zweifel. Kritik gibt es zum Beispiel am Umgang mit internationalen Vergleichsstudien wie PISA. Dass es diese Tests gibt, finden viele gut. Es gibt ja neben PISA noch andere Vergleiche, zum Beispiel Vera in vielen Bundesländern. Allerdings bezweifelt mehr als die Hälfte der Befragten, dass diese Untersuchungen die Schule und den Unterricht wirklich besser machen. Darüber wollen wir sprechen mit Jakob Czamon. Er ist der Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung. Die hat die Umfrage in Auftrag gegeben. Was sagen Sie denn zu diesem Befund?
Erstmal bin ich natürlich froh, dass viele Eltern offen sind für die Erhebung von Daten, weil Daten können wirklich einen wichtigen Schlüssel für eine Transformation unseres Schulsystems sein. Und wir haben ja sonst in Deutschland eigentlich eine Neigung dazu, Daten nicht so positiv zu bewerten. So auf der Seite bin ich froh, dass viele Eltern sagen, wir brauchen die Daten, um eigentlich zu wissen, wie geht's mein Kind in der Schule, wo braucht er oder sie besondere Förderung. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen traurig, weil Sie haben es ja auch gerade gesagt, dass viele Eltern sagen, dass die nicht ein Vertrauen in dem Schulsystem haben und denken, dass diese Erhebung von Daten und Leistungstests eigentlich den Unterricht ändern werden. So auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es viel zu tun gibt.
Sie beschäftigen sich ja auch viel mit dem Bildungssystem in Deutschland. Würden Sie denn da zustimmen? Also bringen diese Leistungsstudien denn wirklich nichts?
Ich glaube, die bringen was, weil die bringen zumindest eine Aufmerksamkeit auf die Status quo. Und das ist wichtig zu wissen, wo wir stehen, um uns zu bewegen. Ich war ja lange Schulleiter und ich muss ehrlich auch zugeben, dass es ja nicht so in der DNA der deutschen Lehrkräfte liegen, dass man sich als Fachschaft hinsetzt und sage, warum waren die Vera-Tests so, wie sie waren? Oder wenn wir jetzt die Leistungen der letzten 5 Jahre von den Jahrgängen 3 oder 8 zum Beispiel, wie haben wir uns verbessert als Schule? Wo waren die Lehrkräfte gut? Wo können die Lehrkräfte auch mehr Unterstützung brauchen. Also diesen Umgang mit Daten ist was Neues in Deutschland. Und hier, glaube ich, brauchen wir auch die Schulen zu unterstützen in den Umgang mit Daten.
Aber die Kritik ist ja ganz klar auch, was aus der Umfrage rauskommt, die Politik tut nicht genug. Also wir haben Zweifel, ob diese Daten wirklich dazu beitragen, dass das Schulsystem besser wird. Also würden Sie da auch mitgehen und sagen, wir schaffen diesen Sprung nicht von der Erkenntnis hin zur Umsetzung?
Teilweise ja. Ich glaube, da kann man nicht nur die Politik in Verantwortung nehmen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen mit Lehrkräften, wir müssen mit Schulleitern, wir müssen mit Schulaufsichten arbeiten, um das ganze System sozusagen zu trimmen darauf, die Daten wirklich zu Taten zu nutzen. Und hier, glaube ich, brauchen wir einen Paradigmenwechsel in den Umgang, weil in Deutschland ist es ja auch so, dass der Lehrer oft Einzelkämpfer ist, dass die nicht im Team zusammenarbeiten oder zumindest weniger. Da passiert gerade was. Also ich bin positiv, aber ich glaube, da müssen wir weiter unterstützen. Also die Lehrkräfte müssen zusammenarbeiten, die müssen Unterricht gemeinsam vorbereiten, gemeinsam aber auch auswerten und auch die vielleicht etwas härtere Gespräche miteinander führen. Warum gelingt es bei dir und nicht bei mir? Und hier müssen wir auch die Schulleitung und die Schulaufsichten in Verantwortung nehmen. Und Sie wissen ja auch, wir haben in Deutschland Herausforderungen mit sehr, sehr vielen unterschiedliche Menschen, die im Schulsystem reinregieren, von Ländern unter Kommunen bis zu den vielen Schulträgern oder wenn wir über Ganztag sprechen, noch mehr Trägerstrukturen. Also bräuchten wir hier zumindest einen gemeinsamen Blick auf diese Herausforderung.
Und wer kann den geben, diesen gemeinsamen Blick? Also wer kann da wirklich auch gemeinschaftlich agieren? Wen sehen Sie da in der Verantwortung?
Also wir als Stiftung versuchen natürlich, das System hier zu unterstützen. Und deswegen richten wir auch gerne einen Scheinwerfer auf diese Herausforderung, die die Bevölkerung uns ja auch mitgegeben haben. Aber ich glaube, das ist wichtig hier. Wir brauchen eine Kultur der Kooperation statt eine Kultur der Konkurrenz. Das heißt also, wir müssen alle um den Tisch bringen. Es ist leider viel zu selten, dass Lehrkräfte oder Fachbereichsleitungen für zum Beispiel Mathematik sich zusammensetzen mit Schulleitungen und Schulaufsichten und wirklich für eine Schule oder für eine Gemeinde gemeinsame Ziele aufsetzen. Dafür brauchen wir neue Arten der Zusammenarbeit und da unterstützen wir auch gerne Politik, Länder, Kommunen als Stiftung mit neuen Formaten oder zum Beispiel auch neue Qualifizierungen.
Also Daten erheben ist gut, es kommt nur darauf an, was man damit macht. Das sagt Jakob Tschammann von der Deutschen Telekom Stiftung. Und was solche Testungen wie die PISA-Studie bislang verändert haben, darüber wollen wir jetzt noch weiter diskutieren. Und zwar mit Christina Reis. Sie war lange Professorin für die Didaktik der Mathematik an der Technischen Universität München. Inzwischen ist sie im Ruhestand. Sie hat für Deutschland die PISA-Studien geleitet und arbeitet auch heute noch an der deutschen Ausgabe mit. Wenn wir uns die PISA-Studie aus dem vergangenen Jahr jetzt nochmal ins Gedächtnis rufen, da sind die deutschen Schülerinnen und Schüler ja deutlich abgesackt, zum Beispiel in Mathematik. Die Ergebnisse, die waren ja sogar noch schlechter als vor 20 Jahren. Da ist die erste PISA-Studie herausgekommen. Und damals haben wir ja schon vom PISA-Schock gesprochen. Kann man denn sagen, dass die ganzen Leistungsvergleiche für Deutschland gar nichts gebracht haben?
Das kann man so nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie gleich etwas zu Beginn gebracht. Wir haben damals Bildungsstandards bekommen. Die Bundesländer und haben sich geeinigt auf einheitliche Standards für verschiedene Klassenstufen und verschiedene Fächer. Das sehe ich als einen ganz großen Fortschritt an. Wir haben Programme aufgelegt, um Unterricht zu verbessern, um Lehrkräftebildung zu verbessern. Und ich glaube, da ist schon einiges geschehen. Natürlich. Das hat nicht gereicht. Wir sind nicht lange genug am Ball geblieben, um wirklich Veränderungen herbeizuführen, die dann auch wirksam werden in der Zukunft.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass es Kritik gibt, dass wir so sehr in Konkurrenz stehen. Und ich denke mal, das geht ja dann auch auf das föderale System. Also ist das ein Problem, dass letztlich jedes Bundesland dann doch für die Bildung selbst verantwortlich ist und so dann dieser gemeinsame Wurf nicht gelingt?
Also ich denke, das behindert die Umsetzung. Nochmal, wir haben einheitliche Bildungsstandards für die ganze Bundesrepublik. Also wir haben an und für sich Instrumente zur Hand, um die Dinge zu vereinigen. Aber natürlich geht das dann immer wieder rein. Nur, es ist natürlich nicht der alleinige Grund, dass das Schwierigkeiten sind und dass das Bildungssystem nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Es gibt viele Gründe dafür und ich denke, wir sind immer noch zu sehr orientiert an kleinen Ergebnissen. Nehmen wir die Bildungsstandards als Beispiel. Die sind definiert als Regelstandards. Die sind aber ganz schön anspruchsvoll in dem, was sie tun.
Wir also das sind ja die Kompetenzen, was man zu einer bestimmten Stufe erreicht haben soll. Richtig, in Mathematik, in Französisch, in der 9. Klasse etc. Darum geht es ja. Ne?
Darum geht es und da haben wir 2004 eine Expertise geschrieben für Bund und Länder unter der Leitung von Eckhard Klime. Und dort wurden aber auch gefordert, Mindeststandards, sprich Verantwortung zu geben in die Schulen, Verantwortung zu geben in die Schulleitung, aber auch zu Eltern, dass kein Kind ohne gewisse Mindeststandards die Schule verlassen kann. Und ich glaube, das ist eine Forderung, die wir immer noch aufrechterhalten sollten. Wir müssen ja die Schwachen fördern. Nicht, dass jetzt PISA nicht gezeigt hat, dass auch die stärkeren Förderung brauchen in Deutschland. Aber ich glaube, das Problem mit den Schwachen ist ein ganz starkes, dass wir nicht hinreichend angegangen haben.
Aber das ist ja genau die Frage. Also wenn Sie sagen, da ist ja ganz viel passiert. Wir haben diese Bildungsstandards entwickelt. Wir haben gesagt, wann müssen Kinder was können oder sollten Kinder was können, welche Kompetenzen haben. Es ist ja doch dann nicht zufriedenstellend, wenn diese ganzen Leistungsvergleiche, die wir haben, dann immer wieder zeigen, ja, wir sind aber nicht da, wo wir sein sollten. Also wo hakt es dann da?
Untersuchungen wie PISA richten sich eigentlich nicht darauf, Schüler und Schülerinnen zu testen. Das wird immer wieder missverstanden. Sie untersuchen das Bildungssystem und sie zeigen auf, dass das Bildungssystem in Deutschland nicht in der Art und Weise funktioniert, wie wir es gerne hätten. Also müssen wir schauen, welche Stellschrauben haben zum Beispiel in den ersten Jahren nach 2000 gewirkt. Für mich war eine ganz wichtige Stellschraube SINUS. Das war ein Programm zur Förderung von Lehrkräften im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und was wir dort gemacht haben, das ist letztendlich, dass Lehrkräfte miteinander gearbeitet haben. Dass nicht irgendeine Universität die Federführung hatte, sondern dass Lehrkräfte sich ausgetauscht haben, dass sie miteinander gelernt haben, wie sie besseren Unterricht machen. Dieses Programm wurde als Projekt genommen. Wir brauchen so etwas aber langfristig. Wir dürfen an diesen Stellen nicht nachlassen, um die Lehrkräftebildung zu verbessern. Und zwar nicht die erste Phase, sondern genau dann, wenn die Lehrerinnen und Lehrer im Beruf sind, die Weiterbildungsangebote, da müssen wir, glaube ich, viel stärker werden.
Es heißt ja auch oft, dass die Schulen da auch ein bisschen alleine gelassen werden. Also Herr Schamann hat das ja auch gerade gesagt im Interview, dass er sich da auch im Kleinen was Gemeinschaftliches wünscht. Also dass man da auch auf kommunaler Ebene gemeinsam schaut, was kann man da machen langfristig. Würden Sie sagen, auch da muss man ran? Also dass dieses Gefühl, ich bin alleine mit der Verantwortung, wie gut die Schülerinnen und Schüler am Ende abschneiden, dass dieses Gefühl so gar nicht mehr da ist?
Das ist auf jeden Fall richtig, was er da gesagt hat. Ich kann das nur sehr unterstützen. Es geht darum, dass wir Zeit schaffen für Lehrkräfte, dass sie miteinander arbeiten, dass sie, wie er es gesagt hat, nicht dem Konkurrenzgedanken verpflichtet sind, sondern dem gemeinschaftlichen Arbeiten daran, dass Unterricht und Schule besser werden. Meines Erachtens kann das vor allen Dingen auch im Kleinen wirksam werden. Es geht nicht darum, dass das in riesigen Gruppen passiert, sondern dass vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten auch da Programme entwickelt werden, Methoden entwickelt werden, Unterricht zu verbessern.
Und wen sehen Sie da in der Verantwortung? Also es kommt ja auch aus der Umfrage heraus, dass das Vertrauen in die Politik, was Bildung betrifft, nicht unbedingt da ist. Also ist das wirklich dann ein Kraftakt von Politik, der da passieren muss? Oder wer sind die Akteure, die da aktiv werden sollten aus Ihrer Sicht?
PISA hält dem Bildungssystem einen Spiegel vor. Und das Bildungssystem ist Politik, das Bildungssystem sind aber auch die Lehrkräfte vor Ort, das sind die Schulleitungen, das sind Studienseminare, das sind alle, die vor Ort mit Bildung befasst sind. Da gehören auch die Kommunen dazu, die Schulen ausstatten mit den notwendigen Arbeitsmitteln. Also das ist ein umfassender Bereich und ich glaube, da müssen wir mehr miteinander ins Gespräch noch kommen, um hier gute Bedingungen zu schaffen. Bei dem Startchancenprogramm, das jetzt aufgelegt wird, wird ja genau das versucht, dass Schulen gestärkt werden und dass sie gestärkt werden in einer Art und Weise, dass sie dann wiederum unterstützend tätig werden können.
Haben Sie denn die Hoffnung, dass sich was bewegt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, also dass wir irgendwann dann doch mal besser dastehen in den Leistungsstudien?
Ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Startchancenprogramm. Und ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz, um tatsächlich aktiv zu werden. Wir haben bei PISA die sehr schlechten Ergebnisse, ganz besonders, weil wir ein Drittel äußerst schwache Schülerinnen und Schüler haben, die einen Mindeststandard nicht erreichen. Und ich hoffe, dass es etwas bewegt, dass es etwas bewegen kann und dass wir dadurch die Ergebnisse dann langfristig auch verbessert bekommen. Und man könnte mehr machen, man könnte in die Kita damit gehen. Wir wissen, dass wir sehr früh anfangen müssen mit Bildung, um hinreichend wirksam zu werden. Die Programme, die gefordert werden für eine bessere Sprachförderung, nicht nur von Kindern mit anderer Muttersprache, sondern auch von Kindern aus einem etwas weniger privilegierten Umfeld, sind alles Wege in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn wir da etwas tun, dann sagt Wissenschaft und dann sagt der gesunde Menschenverstand, das sollte eigentlich in guter Weise wirksam werden.
Ein hoffnungsvoller Blick auf die Bildung also von der Professorin Christina Reiß. Vor allem das Startchancenprogramm überzeugt sie. Da sollen in den nächsten 10 Jahren 4.000 Schulen in herausfordernden Lagen mit 20 Milliarden Euro gefördert werden. Ein neues Schuljahr, das ist für die Bildungspolitik auch immer ein Anlass, einmal Bilanz zu ziehen. Was läuft gut bei uns und wo können wir besser werden? Am Montag startet in Berlin wieder die Schule und heute hat die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch ihre Pläne für das neue Schuljahr vorgestellt. Auch da geht es um das Startchancenprogramm und um das schlechte Abschneiden der Berliner Schülerinnen und Schüler bei den landesweiten Vergleichstest Vera in der 3. und 8. Klasse. Unsere Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laar kennt die Details. Wie sind denn die Ergebnisse ausgefallen?
Sie sind sehr schlecht ausgefallen. Die Leistungen der Grundschüler sind auf einem neuen Tiefpunkt. Rapide Verschlechterung in Deutsch und Mathe. 43% der Drittklässler erreichen den bundesweit vorgegebenen Mindeststandard nicht in Deutsch. Bei Mathe sieht es noch schlechter aus. 49%, fast die Hälfte, erreicht hier nicht den Mindeststandard. Und noch ein Ergebnis aus der 8. Klasse Berliner Sekundarschule. Das sind Haupt- und Realschulen zusammen. 74%. Im Fach Mathe kann man im Grunde als Risikoschüler bezeichnen. Das Fazit also, die eh schon schlechten Ergebnisse haben sich noch einmal verschlechtert.
Also beunruhigend auch dann für die Politik. Wir haben ja heute schon viel darüber gesprochen in der Sendung, was es braucht, um die Situation zu verbessern. Wie ist es in Berlin? Sind die Schulen da offen dafür, mit diesen Ergebnissen dann auch zu arbeiten?
Ja, ich hatte gerade Gelegenheit, mit dem Landeselternsprecher Norman Heise zu reden. Und er hat genau das bestätigt, was wir auch eben von der Telekom-Stiftung gehört haben. Er beklagt, es gäbe immer noch Schulen, die angesichts dieser Ergebnisse die Augen zumachten, die das Ergebnis der eigenen Schule nicht zur Kenntnis nehmen wollen, es auch nicht veröffentlichen. Die Eltern müssen es einfordern. Und er sagt, diese Ergebnisse müssen in der Schulkonferenz besprochen werden, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Hat denn die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch heute auch einen konkreten Fahrplan vorgestellt? Wie will sie denn gegensteuern?
Katharina Günther-Wünsch setzt auf zwei Maßnahmen. Erstens, das ist ein verpflichtendes Kita-Jahr ab 2025 und für alle verpflichtend, die den Sprachtest im Alter von 3,5 nicht bestehen. Und das ist wirklich dringend nötig. Vielleicht eine Zahl dazu: von 1500 Nicht-Kita-Kindern, die getestet wurden, haben also 90% einen Sprachförderbedarf. Zweitens hofft auch Katharina Günther-Wünsch, genau wie wir es gerade gehört haben, auf das Startchancenprogramm. Also damit legen 59 Schulen los in der nächsten Woche. Weitere 100 sollen dazukommen. Und ich habe dann Katharina Günther-Wünsch gefragt, wann wir in Berlin damit rechnen können, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler besser werden.
Sie alle wissen, dass man Leistungsdaten nicht über Nacht beheben kann. Ich schaue da oder nehme gerne immer das Beispiel in Hamburg. Thies Rabe hat ungefähr 7 bis 8 Jahre gebraucht, bis seine Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Ein ähnliches Zeitfenster müssen wir uns in Berlin auch geben. Wir brauchen mindestens den Durchlauf eines Grundschuljahrgangs. Das sind 5 bis 7 Jahre, die wir uns Zeit geben müssen, damit Maßnahmen, die implementiert werden, Wirkung zeigen können.
Die heutige Pressekonferenz fand ja in einer Grundschule statt, die jetzt auch vom Startchancenprogramm profitiert. Und Schulleiter Philipp Lorenz hat sich dann noch geäußert, auch zu den schlechten Ergebnissen seiner Drittklässler.
Wir haben gerade Drittklässler abgeprüft. Und wenn wir mal gucken, was Corona uns gebracht hat, und das dürfen wir nicht wegreden, dann ist das ein massiver Einflussfaktor. Das sind diese Kinder, die keine Kita hatten und die unter Bedingungen hier aufwachsen gerade, die wir, glaube ich, alle hier im Raum gar nicht kennen, als wir Kinder waren. Ich entdecke manchmal so ein bisschen eine Tendenz, diese Corona-Pandemie ein bisschen wegzuschieben. 10 Jahre wird uns das mindestens verfolgen und das merken wir. Das ist ein Thema.
Soweit Philipp Lorenz, der Leiter der Wedding-Grundschule, und er sagt, deshalb ist es total wichtig, dass dieses Startchancenprogramm, was ja jetzt losgegangen ist, auch auf 10 Jahre angelegt ist.
Danke, Claudia van Laak, für diese Einblicke in die Berliner Bildungspolitik, wo die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch heute die Pläne für das neue Schuljahr vorgestellt hat, wieder mit Fokus auf das Startchancenprogramm. Vielen Dank. Olympia ist gerade erst vorbei. Da steht schon das nächste große Sportereignis an, die Paralympics. Heute Abend startet um 8 Uhr die große Eröffnungsfeier in Paris. Mehr als 4000 Sportlerinnen und Sportler machen mit und knapp 550 Medaillen werden verliehen. Was bei der Feierstimmung aber etwas untergeht, es ist im Alltag gar nicht so einfach für Menschen mit Behinderung Sport zu machen. Denn vielen Schulen fehlt das Wissen und auch das Equipment. Ronny Blaschke berichtet, wie die Paralympics dazu beitragen können, die Situation an den Schulen zu verbessern.
Heinrich Popov ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Sportler mit einer Behinderung. Der 41-Jährige nahm in der Leichtathletik an 4 Paralympics teil. Bis zu seinem Karriereende 2018 gewann er dort 8 Medaillen. Das ist ein europäischer Rekord für Heinrich Popov, 1240. Doch es hätte auch anders kommen können. Im Alter von 9 Jahren musste bei Popov wegen eines Tumors das linke Bein amputiert werden. Der sportbegeisterte Junge wollte sich aber weiterhin bewegen.
Tatsächlich lief es sofort nach meiner Amputation darauf hinaus, dass mein Lehrer mir und meinen Eltern mitgeteilt hat, ich sollte mich vom Sport befreien lassen, ohne mich zu fragen, ob ich überhaupt Sport machen will oder nicht. So, es war für ihn von Anfang an klar, Bein ab, der kann keinen Sport treiben. Ich kann mich an wenige Dinge erinnern nach meiner Amputation, aber das ist so präsent, weil es wehgetan hat.
Heinrich Popov hat vor allem außerhalb der Schule Unterstützung erhalten. Mit einer Prothese probierte er etliche Sportarten aus. Bei seinem Verein Bayer Leverkusen, einem der führenden Standorte im paralympischen Sport, hatte er Zugang zu Orthopädietechnik und Physiotherapie. Er gewann Medaillen und wurde selbstbewusster. Aber Leistungssportler wie Popov verzehren auch die Wirklichkeit, erläutert Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung.
Naja, Menschen mit Behinderungen treiben deutlich weniger Sport als Menschen ohne Behinderungen. Wir haben das in der Corona-Situation gesehen, dass das noch massiv zurückgegangen ist, dass auch sehr viele Reha-Sportvereine Mitglieder verloren haben. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Infrastruktur für Sport für Menschen mit Behinderungen in Deutschland eher noch, naja, besser werden muss.
Vor allem Schulen spielten eine wichtige Rolle, Menschen mit Behinderung für den Sport zu begeistern, sagt Jürgen Dusel, und sie seien dazu auch verpflichtet. Die Vereinten Nationen haben 2006 festgeschrieben, dass Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden dürfen. Die Bundesrepublik hat diese Vereinbarung 2009 ratifiziert. Doch in der föderalen Schulbildung geht das gemeinsame Lernen und damit auch das gemeinsame Sporttreiben von behinderten und nichtbehinderten Kindern nur langsam voran. Häufig sind Schulen nicht barrierefrei und oft mangelt es an gut ausgebildeten Lehrkräften. Für Eltern kann das frustrierend sein, erläutert Thomas Abel, Experte für paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Aber wenn ich jetzt 33 Schülerinnen und Schüler habe, wir zum Teil Schwierigkeiten haben, was den Sprach-Background angeht, ne, weil wir Kinder mit Flucht- oder Migrationshintergrund haben. Und wir haben jetzt noch zwei Kinder mit einem Förderbedarf, dann brauche ich Assistenz, sonst geht das nicht. Und wenn ich die nicht habe, dann verstehe ich, dass Lehrer und Lehrerinnen dann auch sagen, so geht das nicht, wir können das nicht.
Mehr als 500.000 Kinder und Jugendliche haben in Deutschland einen Förderbedarf. Der Wissenschaftler Thomas Abel plädiert dafür, dass Schulen enger mit Sportvereinen zusammenarbeiten, um Wissen und Material auszutauschen. So könnten auch an Regelschulen behinderte und nicht behinderte Kinder bei Teamsportarten wie Sitzvolleyball oder Goalball mitmachen. Thomas Abel hofft, dass die Paralympics in Paris auch an Schulen etwas verändern.
Und deshalb denke ich auch, also wenn Athleten, Athletin von den Paralympics dann über das Schulsystem berichten würde, glaube ich, ist das hilfreich. Und da müssen wir uns auch keine Illusionen machen. Wenn das jemand mit einer Goldmedaille macht, dann hat das plötzlich ein ganz anderes Gewicht. Ne?
Es gibt allerdings Projekte, die Thomas Abel positiv stimmen. In Paris findet das Paralympische Jugendlager statt, eine sportliche Bildungsreise für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Und dann gibt es noch den bundesweiten Schulwettbewerb Jugend trainiert für Paralympics. Das Herbstfinale findet Mitte September in Berlin statt, gemeinsam mit Jugend trainiert für Olympia.
Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen.